ARD Sounds.
Schnelle Fälle aus dem Gerichtssaal 237 mit Elke Spanner und Anna Rüther. Ein Podcast vom NDR.
Herzlich willkommen nochmal zu einer Kurzfolge, dafür aber eine, die es jedenfalls thematisch so richtig in sich hat.
Ja, hallo, mein Name ist Elke Spanner, ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg mit Jura-Examen.
Und mein Name ist Anna Rüther und ich bin die, die hier immer alles fragen darf. Und Elke, wenn du mal eine gemütliche Essensrunde ganz gekonnt sprengen möchtest, Gendern hat definitiv das Potenzial dafür. Für die einen ist es längst gesellschaftliche Selbstverständlichkeit und für die anderen immer noch der Untergang der deutschen Sprache. Und irgendwie würde ich es an dieser Stelle gerne einmal loswerden, weil wir auch von euch tatsächlich ganz, ganz viele Reaktionen in euren Kommentaren zu diesem Thema bekommen. Elke und ich gendern tatsächlich aus Überzeugung, und zwar hier im Podcast und aber auch im Alltag. Und bei mir ist es so, ich wurde vor ganz vielen Jahren mal von einem Menschen angesprochen, der mir erzählte, dass er trans sei und mich dann aufklärte, dass er sich, sobald ich zum Beispiel von HamburgerInnen spreche, sich halt auch angesprochen fühlt. Und für mich war das so ein Moment des Aufwachens. Also ich dachte so, ja okay, wenn es jetzt so einfach ist, wenn das alles ist, um niemanden auszugrenzen, ja, dann sage ich doch einfach herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Damit will ich jetzt noch lange nicht alle anderen überzeugen, es auch so zu handhaben. Ich wollte nur einmal deutlich machen, warum es mir so ein Anliegen ist.
Wobei wir hier auch noch mal kurz erklären sollten. Wir fassen den Begriff Gendern insofern so ein bisschen weiter, als dass wir darunter durchaus mehrere Versionen der geschlechtergerechten Formulierung verstehen. Wir meinen damit zum einen die gesprochene Sternchenvariante, also HamburgerInnen. Aber auch wenn jemand nicht nur das generische Maskulinum verwendet, sondern immer die männliche und weibliche Form, also Hamburgerinnen und Hamburger.
So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat denn nun eigentlich der Gerichtspodcast damit zu tun? Die Antwort ist ganz einfach. Das Thema Gendern hat in Hamburg tatsächlich die Gerichte beschäftigt.
Nämlich genauer das Landesarbeitsgericht. Das ist in der Sache von einer Frau angerufen worden, bei der das Thema Gendern am Arbeitsplatz komplett eskaliert ist. Und das Ganze jetzt aber nicht, weil sie ihre Kolleginnen und Kollegen zum Gendern bewegen wollte, sondern im Gegenteil. Sie selbst hat sich geweigert, geschlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden und dafür bekam sie dann letztendlich ihre Kündigung. Dagegen hat sie dann vor dem Arbeitsgericht geklagt.
Also als du mir das erzählt hast, Elke, muss ich schon sagen, dass ich mich auch gewundert habe. Eine Kündigung wegen Nicht-Gendern, das klingt ja jetzt schon ziemlich krass, aber sag mal, bei welcher Gelegenheit hat sie sich denn eigentlich geweigert zu gendern? Das wird ja jetzt nicht bloß irgendeine ignorante Formulierung beim gemeinsamen Lunch in der Kantine gewesen sein.
Nein, es ging da um eine schriftliche Anordnung, die sie verfasst hat. Es ist so, diese Frau, die ist Chemikerin, sie ist 43 Jahre alt und sie arbeitet im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Das ist ihre Hauptaufgabe. Sie hat da in der Behörde aber auch noch eine weitere Position. Sie ist auch Strahlenschutzbeauftragte. Und das, worum es in unserem Prozess ging, das fiel in diesen Bereich, also in ihre Aufgaben als Strahlenschutzbeauftragte. In der Funktion hat sie nämlich eine Strahlenschutzanweisung verfasst.
Okay, also ein höchst offizielles Pamphlet, was sie da verfasst hat. Da schreibt sie dann auf, wie mit welchen Strahlungsquellen umgegangen werden muss, wie die Zutrittsregelungen für bestimmte Bereiche lauten, spezielle Regeln fürs Arbeitsverhalten, Vorgaben für Notfälle und so weiter und so weiter. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da viele Worte vorkommen, die man tatsächlich gendern könnte.
Ja, und in der Strahlenschutzanweisung, die diese Chemikerin geschrieben hat, da hat sie mal gegendert und mal aber auch nicht. Zum Teil waren da durchaus geschlechtssensible Formulierungen drin, aber an anderen Stellen stand dann halt auch sowas wie der ermächtigte Arzt.
Ja, und sowas durfte sie dann offenbar nicht selbst entscheiden.
Nein, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ist ja eine Behörde und Behörden haben da ganz klare Richtlinien und diese Strahlenschutzanordnung in diesem Fall jetzt also sollte auf jeden Fall durchgängig geschlechtsneutral bzw. geschlechtssensibel ausformuliert sein. Das war sie aber halt eben nicht. Und die Behörde hat die Frau deshalb erst abgemahnt. Sie sollte das alles überarbeiten. Und da hat sie sich aber geweigert. Daraufhin gab es dann die Kündigung und die Sache landete vor dem Arbeitsgericht. Das Arbeitsgericht, die erste Instanz, hat der Frau im Sommer 2025 Recht gegeben und hat die Kündigung für unwirksam erklärt. Dagegen ist dann wiederum die Behörde vorgegangen und deshalb kam es jetzt zu einem Prozess in der nächsten Instanz, dem Landesarbeitsgericht. Der war am 5. Februar 2026.
Sag mal, Ecke, das Thema ist ja durchaus von vornherein aufgeheizt. Hat es auch vor Gericht für mehr öffentliches Interesse gesorgt? Also waren da dann auch Gender-Gegnerinnen und Gegner?
Ja, in Hamburg gab es ja sogar mal ein Volksbegehren gegen das Gendern und es waren einige Leute da, die damals dieser Initiative angehört hatten und auch die damalige Initiatorin Sabine Mertens.
Ah ja, die sagt mir sogar was. Es gibt ja wohl kaum eine engagiertere Gender-Gegnerin, jedenfalls nicht bei uns in Hamburg. 2024, weiß ich noch, hat sie mit ihrer Initiative versucht, einen Volksentscheid zu dem Thema zu erwirken. Was bedeutete, dass sie erstmal ein Volksbegehren auf den Weg bringen musste. Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung, so hieß es, ist allerdings gescheitert. 66.000 Unterschriften wären nötig gewesen, um das Ganze loszutreten. Die haben sie aber nicht zusammenbekommen. Und ich weiß noch, wie man Sabine Mertens danach in so ziemlich jede Kamera hat sagen hören, Gendern spaltet die Gesellschaft. Und wir haben uns ja schließlich auf ein gemeinsames Standardhochdeutsch geeinigt und dafür gäbe es eben ein Regelwerk und daran möge man sich ja nun auch halten. Mindestens mal der Senat, die Verwaltungen und Schulen. Ich glaube, Frau Mertens und ihre Initiative, die haben jedenfalls bei uns in Hamburg noch sehr, sehr viele vor Augen.
Ja, und sie war dann eben auch persönlich da im Arbeitsgericht und hat auch Interviews gegeben. Ja, und dann waren eben auch einige Anhängerinnen und Anhänger der damaligen Initiative mit vor Ort.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man die fast vor Gericht erkennen kann. Waren die so ein bisschen so, wie ich die im Rathaus erlebt habe?
Also viele waren da in so einem Grundempörungsmodus und haben ständig höhnisch geschnaubt oder aufgelacht, wenn es ums Gendern ging. Daran habe ich das dann erkannt, welche Position sie haben. Und ich saß da ja auch mittendrin unter den Zuschauerinnen und Zuschauern. Da bekommst du natürlich schon noch die Gespräche rundum so ein bisschen mit. Es war sogar so voll, dass gar nicht alle einen Platz bekommen haben. Viele Zuschauende mussten dann am Rand stehen bleiben. Im Strafgericht wäre das echt undenkbar gewesen. Ne? Also da gibt es dann so viele Plätze, wie es gibt. Und wer keinen mehr bekommt, der muss halt draußen bleiben. Hier aber war das Gericht offensichtlich doch darum bemüht, ja, ich sag mal, um Deeskalation und einfach alle reinzulassen. Es durften dann noch alle drin bleiben, sie mussten aber halt stehen. Mein Eindruck ist, dass viele in diesem Verfahren auf so ein Grundsatzurteil gehofft haben. Die einen, die wollten Maßstäbe für die Verbindlichkeit von Gendervorgaben. Andere wollten jegliche Vorgaben einfach gekippt sehen.
Und sag mal, Ecke, die Frau, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, also ich meine jetzt die Kollegin im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, hast du die auch erlebt?
Ja, die war natürlich auch da mit ihrer Anwältin. Das ist erstmal so eine ganz kleine, eher unauffällige Person. Sie ist, wie gesagt, 43 Jahre alt. Sie kam da an einem Tag mit ihrer Anwältin in den Verhandlungssaal, ja, so reingehuscht und hat sich da einfach hingesetzt. Sie hat aber jetzt auch nicht den Eindruck gemacht, als wäre sie über den ganzen Trubel da erstaunt oder sogar erschrocken. Also sie hat auf mich schon auch wirklich selbstbewusst gewirkt. Der Anwalt der Behörde, der hat zu Beginn der Verhandlung versucht, sie erstmal so ein bisschen als Querulantin darzustellen. Es war wohl so, dass sie sich in der Corona-Pandemie mal auf so einem Forschungsschiff geweigert hatte, einen Corona-Test zu machen. Da war sie dann auch schon ein erstes Mal abgemahnt worden. Ihre Anwältin versuchte dann, ein ganz anderes Bild von ihr zu zeichnen. Sie sagte, das eine, also Corona damals, habe mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Die Frage des Genderns, das sei inhaltlich ein komplett anderes Feld als die Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Die Anwältin sagte, ihre Mandantin, die würde das mit dem Gendern aufgrund ihrer christlichen Überzeugung kritisch sehen.
Christliche Überzeugung, jetzt bin ich tatsächlich gespannt. Das habe ich im Zusammenhang mit Gendern noch nie gehört.
Das Argument der Anwältin war, durch das Gendern würde die Sprache unverständlicher werden und dann zum Beispiel Menschen mit Leseschwäche benachteiligen. Zitat der Anwältin, man kann sich auch vergendern. Außerdem, das sagt sie auch noch, habe ihre Mandantin in dieser Strahlenschutzanordnung ja gegendert durchaus, nur eben halt nicht durchgängig. Sie habe das nur da weggelassen, wo sie es sprachlich nicht sinnvoll fand. Die Anwältin brachte da jetzt hier das Beispiel vom ermächtigten Arzt und sagte, würde man das zur geschlechtsneutralen fachärztlichen Person umformulieren, dann sei ja völlig unklar, wer da genau gemeint sei. Ja, woraufhin der Anwalt der Behörde dann allerdings erwiderte, naja, sie hätte ja auch einfach Arzt oder Ärztin schreiben können.
Ja, da hat er einen Punkt. Und was sagt das Gericht dazu?
Tja, was das Gericht sagt, Anna, das dürfte für dich genauso wie für einige da im Saal doch eine kleine Enttäuschung sein. Das große Grundsatzurteil, das gibt's nämlich gar nicht. Das Gericht beurteilt den Fall mit einem rein technisch-juristischen Blick. Entscheidend sei nämlich nicht, ob ein Arbeitgeber von den Beschäftigten das Gendern verlangen dürfe. Das dürfe er übrigens durchaus, sagt der Richter. Arbeitgeber dürften Vorgaben zur Verwendung geschlechtsgerechter Sprache machen. Aber darauf, ob jetzt hier in diesem Landesarbeitsgericht genau diese Behördenmitarbeiterin richtig gegendert hat oder nicht, komme es gar nicht an. Denn, jetzt kommt die Begründung, sie habe zwar diese Strahlenschutzanordnung geschrieben, Das sei aber eigentlich gar nicht ihre Aufgabe gewesen. Eine Strahlenschutzanordnung hätte nur der oder die Strahlenschutzverantwortliche schreiben dürfen. Er oder sie hätte die Aufgabe dann zwar durchaus auf diese Mitarbeiterin übertragen können und sie auch dann entsprechend anweisen können. Aber genau das, das sei nicht passiert. Zumindest nicht förmlich korrekt. Zitat: Deshalb kommt es hier gar nicht darauf an, ob sie dann alles richtig oder schlecht gemacht hat. Sie hätte es nämlich gar nicht machen müssen.
Na super, da kommen so viele Interessierte und dann gibt's überhaupt keine Aussage zum Gendern. Da bin ich jetzt also erstens tatsächlich ein bisschen enttäuscht und zweitens verstehe ich es auch gar nicht. Der Prozess ist doch geführt worden, weil sich die Angeklagte nicht an die Anweisung ihres Vorgesetzten gehalten hat, nämlich in dieser Schutzanweisung genderneutral zu formulieren. Und jetzt ist auf einmal von einem ganz anderen Thema die Rede.
Ja, ich verstehe, dass du da jetzt irgendwie genervt und noch irritiert bist, aber es ist ja auch nicht so, dass das Gericht jetzt gar nichts zum Gendern gesagt hätte. Es hat schon gesagt, Arbeitgeber dürfen grundsätzlich Vorgaben zur Verwendung geschlechterneutraler oder gerechter Sprache machen. Und an solche Vorgaben sind die Beschäftigten dann natürlich auch gebunden. Aber in diesem Fall hier war das eben juristisch nicht entscheidend.
Und diese Chemikerin kommt jetzt zurück in die Behörde und alles ist, als wäre gar nichts gewesen. Wir haben ja zu Beginn schon gesagt, dass das Thema Gendern sehr spaltet. Das wird ja jetzt auch in dem Seeschifffahrtsamt nicht anders gewesen sein.
Ja, aber das müssen da halt jetzt eben alle aushalten, ne? So wie andernorts auch. Diese Chemikerin, die muss weiter beschäftigt werden, ja, das ist so. Ich habe sie danach der Verhandlung noch kurz angesprochen und auch genau danach gefragt, ob sich durch ihre Weigerung und den Prozess das Klima im Haus eigentlich sehr verändert habe. Und daraus hat sich dann da auf dem Gerichtsflur eine ganz interessante Situation ergeben. Sie hat die Frage bejaht, also natürlich war ihr Verhalten und ihre Kündigung Thema in der Behörde. Dann sagte sie noch, dass zu einigen der Kolleginnen und Kollegen das Verhältnis sogar besser geworden sei. Wobei ich gerade nicht mehr weiß, ob sie da wirklich Kollegin oder Kollegen gesagt hat. Wahrscheinlich eher nicht. Aber sie sagte halt, zu den meisten sei das Verhältnis sogar besser geworden. Andere würden dagegen zu ihr jetzt auf Abstand gehen. Ich habe sie dann gefragt, wovon das denn jetzt abhängen würde, ob man jetzt eher sich ihr mehr annähert oder auf Abstand geht. Und da hat sie dann plötzlich gegrinst und gesagt, von der Gesinnung.
Naja, ich weiß ja nicht, wo sie doch vorher im Gericht noch beteuert hat. Es ginge ihr nur darum, dass die Texte doch bitte auch für Menschen mit Leseschwäche verständlich sein sollen. Naja. Bevor wir euch verraten, wie es das nächste Mal bei uns weitergeht, habe ich auch diesmal wieder einen Podcast-Tipp für euch. True Crime Hamburg, der NDR-Polizei-Podcast. Die beiden Jungs starten tatsächlich in die zweite Staffel. Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt und Hamburgs Polizeipräsident AD, nämlich Ralf Martin Meyer, sitzen wieder im Podcast-Studio und haben wahnsinnig spannende Fälle für euch rausgesucht. Nur mal zwei davon, der Erpresser Dagobert und der wirklich grauenvolle Heidemörder. Mal wieder zwei Fälle, die deutschlandweit für Schlagzeilen sorgten. Bei Marek und Ralf gibt es Infos aus erster Hand und wirklich exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit. Doch bis zum Start der zweiten Staffel dauert es noch ein kleines bisschen und um die Wartezeit etwas zu verkürzen, melden sich Marek und Ralf jetzt schon mit ein paar Sonderfolgen zurück, in denen sie euch von den neuesten Maschen in der Analogen und in der Online-Kriminalität erzählen. Also, ich glaube, ich kann schon wirklich versprechen, dass das wieder mega spannend und vor allem auch aufschlussreich wird. True Crime Hamburg, alle zwei Wochen neu, wie immer natürlich zuerst in ARD Sounds. Den Link dazu, den findet ihr in unseren Shownotes. Das wird spannend und Elke, bei uns wird es natürlich auch spannend. Und zwar geht es um...
Es geht um Erbschleicher in unserer nächsten Folge, also um Menschen, die sich an hochbetagte Menschen ranmachen, um sie dann später zu beerben. Ja, und manchmal helfen sie sogar ein bisschen nach, wenn ihnen das zu lange dauert. Das wird das Thema in unserer nächsten Folge sein. In zwei Wochen sind wir damit wieder am Start.
Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon zwei Wochen früher hören. Exklusiv in ARD Sounds. Mehr Infos unter ndr.de/237.